Ich soll Dr. Stefan Frank werden. Oder doch nur fast? Ganz so dramatisch ist es zum Glück nicht oft. Allerdings wäre mein Weg zu Dr. Stefan Frank fast gescheitert, bevor ich überhaupt die ersten Schritte hätte tun können. Der Chef von RTL, Helmut Thoma, plante eine neue Arztserie, so etwas wie die Schwarzwaldklinik. Für die Produktionsfirma Phoenix von dem legendären Produzenten Karl-Heinz Brunnemann hatte ich schon ein oder zwei Fernsehspiele gedreht. Nun sollte Karl-Heinz Brunnemann auch die neue Serie für RTL produzieren und hatte sich gemeinsam mit Helmut Thoma ausgerechnet mich in der Hauptrolle vorgestellt. Anruf von Hannelore Dietrich, meiner Agentin. Das ist die Chance deines Lebens. Du sollst nach Berlin kommen und mit Brunnemann über das Projekt sprechen. Die Flüge sind schon gebucht. Am Morgen des Reisetags quälte ich mich früh aus dem Bett, um zu duschen und mich ordentlich herzurichten. Ins Bad aber kam ich nicht. Unmittelbar nach dem Aufstehen schoss es mir blitzartig ins Kreuz und ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten. Ein Bandscheibenvorfall, wie sich später herausstellte. So konnte ich mich wohl kaum dem Produzenten einer vielteiligen Fernsehserie zeigen. Wenn ich jetzt schon schlapp machte, würde er mich bestimmt nicht mehr haben wollen. Ich rief Hannelore an. »Ich kann nicht fliegen, ich kann nicht gehen und kaum sprechen. Ich habe einen Hexenschuss. Bitte sag den Termin ab und verschiebe ihn.« Das Donnerwetter, das dann folgte, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. »Du bist wohl verrückt geworden. Wenn ich jetzt den Termin absage, dann kannst du es vergessen.« »Du fliegst, egal wie.« Ich gehorchte meiner gestrengen Agentin und machte mich auf den beschwerlichen Weg. Ungewaschen und in desolatem Zustand. Ich kam kaum ins Taxi. Im Flughafen bin ich gestürzt und nur mit Hilfe von anderen Leuten wieder auf die Beine gekommen. In Berlin wieder unter Schmerzen ins Taxi und dann zum Privathaus von Karl-Heinz Brunnemann. Die Villa lag an einem Hang. Unzählige steile Treppen führten hinauf. Wie sollte ich es nur schaffen, da unter den Augen meines möglichen Produzenten jung und dynamisch raufzukommen? Armselig stand ich vor dem schmiedeeisernen Tor, raffte mich zusammen und läutete. Ein riesiger Hund rannte ungestüm auf mich zu und sprang am Gitter hoch. Auch das noch. Dann kam der gar nicht mehr junge Brunnemann mir sehr dynamisch und jugendlich entgegen. Herzliche Begrüßung, und schon ging er genauso schwungvoll die Treppe wieder rauf. Zu meiner großen Erleichterung vor mir. So konnte ich mich wenigstens am Geländer entlang hochziehen. »Ja, ja, die Treppen«, lachte er, »aber das hält jung.« Er führte mich in sein Wohnzimmer und bat mich, Platz zu nehmen, in einem der mächtigen Sessel. Ich ließ mich fallen. »Geschafft«, dachte ich. Aber jetzt erschien seine Gattin, und ich konnte unmöglich sitzen bleiben. Mit einem etwas verunglückten Lächeln stemmte ich mich hoch und begrüßte sie. »Schön, dass Sie kommen konnten. Bitte behalten Sie Platz.« Herr Brunnemann wollte von mir eigentlich gar nicht so viel hören. Redselig erzählte er von dem geplanten Projekt, aus seinem spannenden Leben und von den Problemen eines Fernsehproduzenten. Mir blieb nur die Rolle des interessierten Zuhörers. Und das schaffte ich, wenn auch mühsam. Nach einer gefühlten Ewigkeit die Verabschiedung. »Danke für das anregende Gespräch, Herr Solbach. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Sie werden bestimmt viel Spaß haben mit der Rolle.« Die Reise zurück nach München war fast schon angenehm. Jetzt werde ich es tatsächlich, wenn auch zunächst skeptisch. Herr Brunnemann hatte recht. Die Rolle und die Arbeit mit den vielen Kollegen haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber eins nach dem anderen. Meine Agentin steckte mitten in den Verhandlungen um einen guten Vertrag, als Helmut Thoma beschloss, die Serie mit einem Untertitel zu versehen. »Der Arzt, dem die Frauen vertrauen.« Ich war am Boden zerstört. Nein, mit einem solchen Untertitel wollte ich die Serie unter keinen Umständen spielen. Ich würde mich zum Gespött der Presse machen und ich ahnte schon die hämischen Kommentare. Hannelore Dietrich solle den Verantwortlichen bei RTL klarmachen, dass ich diesen Untertitel nicht akzeptieren und den Vertrag auch nicht unterschreiben würde, sollten sie darauf bestehen. Erneut brach ein Gewitter über mich herein. »Was bildest du dir ein? Bist du größenwahnsinnig geworden? Seit wann hat ein Schauspieler Einfluss auf die Titelgestaltung? Wenn ich zu Ende verhandelt habe und bekomme, was ich für dich will, dann unterschreibst du, oder wir sind geschiedene Leute.« Ich werde Hannelore für immer dankbar dafür sein, dass sie mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Nicht nur hat sie einen Vertrag für mich ausgehandelt, wie er heute nicht mehr möglich wäre, und es mir dadurch ermöglicht hat, heute einigermaßen finanziell unabhängig zu sein. Auch der von mir zunächst so vehement abgelehnte Untertitel entpuppte sich als wahrer Glücksfall. Ein richtiger Ohrwurm, der zur Popularität der Serie nicht unwesentlich beigetragen hat. Immer neue Varianten kamen auf den Markt, von »Der Arzt, den die Frauen klauen« bis zu »Der Arzt, den die Frauen versauen«. Von der befürchteten Häme keine Spur. Es wurde eine richtige Kultserie und der Erfolg war gigantisch. Das lag aber auch an den Produktionsbedingungen. RTL wollte ein wirklich gutes Produkt und nicht an allen Ecken sparen, wie es leider allgemein beim Fernsehen üblich geworden ist. Wir hatten ein großes, hochprofessionelles Team, hervorragende Regisseure und für die durchgehenden Rollen tolle Kollegen. Über die Jahre sind wir immer mehr zu einer richtigen Familie zusammengewachsen. Die Drehbücher hatten Hand und Fuß. Medizinisch haben wir uns keine Fehler erlaubt. Dafür sorgte eine kompetente Fachberatung. Und die Episodenrollen wurden immer hoch besetzt. Viele der damals noch jungen Kollegen und Kolleginnen sind heute etabliert. Ein erstaunliches Kompliment erreichte uns von dem Chefarzt einer großen Klinik, der sich als Fan zu unserer Serie bekannte und seinen Mitarbeitern empfahl, sich diese auch anzuschauen. Natürlich mussten wir auch Kritik einstecken, manchmal zu Recht, aber das fiel bei der überwältigenden positiven Resonanz kaum ins Gewicht. Über 7 Jahre und 103 Folgen hat mich die Rolle des Dr. Stefan Frank aktiv begleitet. Losgelassen hat sie mich bis heute nicht. Ich freue mich, wenn Menschen mich ansprechen und sich bedanken für das, was wir ihnen gegeben haben. Menschen, die zum Teil als Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Serie gucken durften und heute noch strahlen, wenn sie davon erzählen. Oder junge Menschen, die ihren Müttern oder Omas eine Freude machen wollen und mich um ein Autogramm für sie bitten. Als ich mich nach den 7 Jahren entschieden hatte, trotz anhaltendem Erfolg aufzuhören mit dieser Figur, haben das viele meiner Kollegen nicht verstanden. Es gab eine Abschiedsparty mit vielen Tränen und Versicherungen, in Kontakt zu bleiben. Enttäuschend für mich ist, dass aus den Versicherungen nicht sehr viel geworden ist, was aber zum Teil auch meine Schuld ist. Einzig mit meiner Kostümbildnerin Gittel Dohme stehe ich noch in losem Kontakt. Von den vielen Regisseuren, mit denen ich vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, habe ich lediglich mit Udo Witte noch 2 Filme gedreht. Und RTL? Nach Helmut Thomas Weggang hat man sich offensichtlich vom Qualitätsfernsehen verabschiedet. Ich habe nie wieder für RTL gearbeitet, wurde auch nie wieder angefragt. Das schmälert aber meine Dankbarkeit in keiner Weise. Zeitenwende. Das Jahr 2001, in dem die letzte Klappe für Dr. Stefan Frank fiel, war eine Zeitenwende. Der Angriff und die Zerstörung des World Trade Centers in New York stürzte die Welt in ein Chaos, das bis heute anhält. Meine persönliche Zeitenwende war nicht so dramatisch, hatte aber ebenso weitreichende Auswirkungen. 11 Jahre waren inzwischen vergangen, seit unsere Blicke sich zum ersten Mal trafen. Aus den Augen verloren haben wir uns nie. Immer wieder nutzte ich die Gelegenheit, mir die Haare von meiner damaligen Maskenbildnerin Claudia schneiden zu lassen. Wenn wir davon ausgehen, dass alles Teil eines großen Ganzen ist, hat auch Claudia ihren Anteil am Erfolg von Dr. Stefan Frank. Nicht nur hat sie den Look der Figur mitgeprägt, auch die Gespräche mit ihr waren eine Inspiration und ein Kraftquell für mich, wovon die Dreharbeiten ohne Zweifel profitiert haben. Auch wenn es spürbar geknistert hat zwischen uns, haben wir uns unsere tieferen Gefühle füreinander nicht offenbart. Beide hatten wir Respekt voreinander und haben akzeptiert, dass wir jeweils mit anderen in einer Beziehung lebten. Jeder Versuch, gewaltsam daran etwas zu ändern, kam für keinen von uns in Frage. Doch Claudia hatte sich inzwischen von ihrem Partner getrennt, eine Ausbildung zur Shiatsu-Therapeutin gemacht, sich vom Theater verabschiedet und mit einem Studium zur Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz angefangen. Ich habe ihren Mut und ihre Kraft bewundert, wie sie das alles gemanagt hat. Natürlich habe ich auch vom Shiatsu profitiert und mich gerne auf die Matte bei ihr gelegt. Nun wurde nicht nur mein Kopf behandelt, sondern mein gesamter Körper. Die Gedanken in meinem Kopf spielten verrückt, aber nach wie vor blieben wir auf Distanz. Die Beziehung zu meiner Französin war nicht frei von gewaltigen Problemen, aber doch so reizvoll, dass ich mich nicht so einfach trennen wollte und trotz mancher Demütigung weiterkämpfte. Ich glaube, ich wollte mir ein Scheitern einfach nicht eingestehen, weil ich es als Schwäche empfunden hätte. Als sie mir dann aber sagte, sie wolle endgültig zurück nach Paris, habe ich sie nicht mehr aufgehalten. Heute weiß ich, es war wie die Befreiung aus einem selbst geschaffenen Korsett. Claudia hatte schon lange gespürt, dass ich nicht mehr glücklich war in dieser Beziehung, aber sie wollte keinen direkten Einfluss nehmen auf die Entwicklung. Bis heute ist es auch meine Einstellung, nichts zu forcieren, keinen Druck auszuüben, die Dinge sich entwickeln zu lassen und mit wachem Geist auf den richtigen Moment zu warten. Dass dieser Moment nun gekommen war, spürte Claudia sofort, als ich befreit zu ihr kam, um eine Shiatsu-Sitzung bei ihr zu genießen. Wie gewöhnlich war alles sehr professionell, nur in meinem Kopf schlugen die Gedanken Purzelbäume. Am Ende jeder Sitzung geht die Therapeutin aus dem Zimmer, damit man langsam wieder wach werden kann. Wenn sie dann nach einigen Minuten zurückkommt, erkundigt sie sich normalerweise nach dem Befinden. Nun aber geschah etwas Außergewöhnliches. Claudia kniete sich hin, nahm meinen Kopf in beide Hände und gab mir einen gewaltigen Kuss auf den Mund. Genau das hatte ich mir in den letzten Minuten vorgestellt und inniglich gewünscht. Ich erwiderte den Kuss und alles Weitere ergab sich wie von selbst. Nach Irrungen und Wirrungen endlich privat gelandet. Inzwischen sind wir seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Immer wieder hatte ich, auch öffentlich behauptet, eine Heirat käme für mich nicht mehr in Frage. Und wenn eine Freundin zu sehr darauf drängte, war sie eben nicht die richtige Partnerin für mich. Mit Claudia war plötzlich alles anders. Es erschien mir als die natürlichste Sache der Welt, sie zu heiraten. Was vorher undenkbar war für mich, geschah. Ich machte ihr einen richtigen Heiratsantrag. Und Claudia, für die das bis jetzt auch kein Thema war, sagte ja. Und so haben wir ohne jeglichen Presserummel in Salzburg geheiratet. Seitdem sind wir praktisch immer zusammen. Ich habe es genossen, wieder mehr Zeit für mich und auch für Claudia zu haben. Manchmal waren und sind wir monatelang auf unserer Varuna unterwegs. Der Raum auf einem Segelboot ist immer begrenzt und Varuna ist ein ziemlich kleines Schiff, ohne besonderen Komfort. Geduscht wird an Deck mit einem von der Sonne aufgeheizten Duschsack. Die Kühlbox funktioniert nur mit Landstrom. Fließendes Wasser gibt es nicht, lediglich eine Fußpumpe. Strom kommt aus der Batterie und muss natürlich rationiert werden. Alles ist reduziert auf das Nötigste. Aber man erkennt, wie wenig man wirklich braucht. Segeln heißt aber nicht nur tolle Buchten und Romantik unterm Sternenhimmel. Wenn es tagelang regnet und stürmt, ist es schnell vorbei mit der Romantik. Da muss man sich schon wirklich gut verstehen, um es lange Zeit harmonisch miteinander auszuhalten. Und dass uns das nach vielen Jahren immer noch gelingt, ist der beste Beweis dafür, dass die Entscheidung, mich an diese Frau zu binden, eine der besten meines Lebens war. Wie sehr wir auf der gleichen Wellenlänge schwingen, mag folgendes Beispiel verdeutlichen. Ich befand mich auf meiner ersten Atlantiküberquerung mit meinem Segelfreund Horst und drei weiteren Kameraden. Etwa 3 Wochen gab es keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Meine Eindrücke habe ich auf ein kleines Diktiergerät gesprochen und nicht immer war ich in bester Stimmung. Claudia hat auch jeden Tag aufgeschrieben, wie es ihr ging. Als wir dann beide Aufzeichnungen miteinander verglichen haben, stellten wir einen fast 100-prozentigen Gleichklang unserer Stimmungskurven fest. Auch im Alltag verstehen wir uns oft blind. Wir spüren einfach, wie es dem anderen gerade geht, ohne große Worte. Natürlich haben wir auch Meinungsverschiedenheiten, aber nur selten führen sie zu einem richtigen Streit. Wir halten beide nichts von der Theorie, dass ein Krach einer Beziehung erst die nötige Würze verleiht. Wenn wir mal nicht einer Meinung sind, versuchen wir dem anderen mit Achtung, Respekt und Vertrauen zu begegnen. Sich offen miteinander auszutauschen, das ist für mich das Salz in einer Beziehung. Gibt es ein Rezept? Oft werde ich danach gefragt. Nein, ich habe kein Patentrezept. Ich kann nur sagen, Leute, versucht ein bisschen gelassener zu sein. Versucht, hinter das Offensichtliche zu schauen. dann erkennt man selbst in schwierigen Situationen oft einen Reichtum, der positiv ist. Und betrachtet euren Partner nicht als euer Eigentum. Bleibt neugierig und freut euch gegenseitig über Entwicklungen des anderen. Der so beliebte Satz, ich kann ohne dich nicht leben, ist keine Liebeserklärung, sondern ein verstecktes Druckmittel und offenbart ein schwaches und gestörtes Selbstbild. Obwohl wir vieles gemeinsam machen, hat doch jeder auch seine eigenen Interessen. Und den Raum dafür lassen wir uns. Das kann sehr befruchtend und inspirierend sein. Vor ein paar Jahren hat Claudia ihre Praxis aufgegeben und widmet sich seitdem intensiv ihrer Malerei und verfasst zu ihren Bildern die passende Lyrik. Manchmal verschwindet sie ganze Tage in ihrem Malzimmer und ich darf kochen. Ist ein Werk fertig, wird es gemeinsam begutachtet und wir versuchen, einen treffenden Titel zu finden. Inzwischen hat sie beachtlichen Erfolg und viele Ausstellungen. Bei den Vernissagen lese ich ihre Lyrik, freue mich über ihre Entwicklung und über jeden Erfolg. Genauso unterstützt Claudia mich bei meinen Projekten und hält mich nicht zurück, wenn es mich mal wieder hinaus auf den Atlantik zieht. Im Frühsommer und im Herbst legt sie ihre Farbpinsel nieder und zieht, nur mit Stiften bewaffnet, gemeinsam mit mir auf die Varuna.